Den Predigttext für den heutigen Gottesdienst lesen wir im Psalm 19. Ein Psalm Davids vorzusingen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seine Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen, ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen die Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig und allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen, und wer sie hält, der hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er verfehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben von großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Zum Gebet und zum anschließenden Lied. Lass uns aufstehen. Ja, danke, Vater, dass wir in deine Gegenwart treten dürfen. Und so wie wir es gerade gesungen haben, vertrauen wir auf deinen Namen, Herr Jesus Christus. Und als Gemeinde stehen wir jetzt vor dir und danken dir, dass du unser Herr bist, dass du unser Fels bist und dass du unser Erlöser bist. Und wir bitten dich am heutigen Morgen, dass du unsere Herzen jetzt aufmachst, damit wir einfach das empfangen können, was dir wichtig ist, Herr, dass wir dein Wort hören. Rüste uns aus für den heutigen Tag, für die kommende Woche und hilf uns jetzt voll und ganz, uns darauf zu konzentrieren, Herr, und nimm alles weg, was uns davon ablenkt. Und wir bitten dich auch um deinen Segen für Andreas. Gebrauche ihn, schenke ihm Vollmacht, uns dein Wort auszulegen. Ja, Vater, und wir bitten dich auch für die ganzen Kindergottesdienste hier in diesem Haus. Bitte begegne du unseren Kindern, Herr, und segne die Mitarbeiter, segne unsere Kinder, dass sie dich mehr und mehr kennenlernen. Und wir bitten dich auch um deinen Segen für jeden, der diesen Gottesdienst jetzt hier live verfolgt oder auch nachhört, nachschaut. Und als Gemeinde möchten wir uns einklinken in den weltweiten Gottesdienst mit unseren Geschwistern und danken dir, dass wir das hier so frei tun können. Und das ist nicht selbstverständlich, Herr. Und wir bitten dich für all die Geschwister, die ja in deinem, wegen deinem Namen einfach verfolgt werden und dass du sie stärkst, Herr, dass du bei ihnen bist, dass du sie tröstest. Und wir wollen dir auch unser Volk, beziehungsweise dein Volk Israel bringen, Herr, und dich bitten, dass du sich das Jahr, dass du einfach bei ihnen bist, Herr, und dass du sie durchleitest durch diese Zeit. Danke, dass du gerecht bist und dass du über allem stehst. Gelobe sei dein, das sei dein Name, Herr. Amen.
Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Josef Haydn, Ludwig van Beethoven, um mal nur die ersten vier wichtigsten zu nennen, keiner kam an Psalm 19 vorbei. Sie können aber diesen Google heute Nachmittag, ein bisschen Probe hören. In den letzten Tagen ist mir andauernd, ich habe das beim Predigt vorbereiten gemerkt, Josef Haydns Schöpfungspassage durch Kopf und Herz gegangen. Ich war froh, dass niemand da war. Andauernd war ich vor mich hin so. Also, hören Sie es selber an. Wunderbare Vertonungen. Zeitlos, kraftvoll. Ein Hinweis darauf, dass tatsächlich in diesem Psalm 19 eine ganz eigentümliche Kraft liegt. Eine ganz besondere Stärke. die im Psalm 19 versteckt ist. Und ich denke, ein Zugang, der mag jetzt ein bisschen ungewohnt sein, aber ein Zugang ist, dass wir, bitte nicht erschrecken, fundamentaltheologisch anfangen. Die Fundamentaltheologie ist die Abteilung in der Theologie und der Auslegung, die die Glaubensinhalte reflektiert auf Grundlage der biblischen Offenbarung. Also, Fundamente. Was sind die Fundamente? Und wenn wir Psalm 19 vor uns haben, dann stoßen wir darauf, dass David tatsächlich hier fundamentaltheologisch arbeitet. Und wir wollen nur eine Skizze, Splitter uns hier auf uns wirken lassen, die im Psalm 19 traumhaft schön vor uns stehen, wenn wir diese Worte Gottes lesen, hören und durchbeten. Fangen wir damit an, dass natürlich für jeden erkennbar das ganze Ding drei Teile hat. Das sind ja eigentlich drei Psalmen in einem. Wir haben zuerst natürlich diesen wunderschönen Schöpfungshymnus am Anfang, der ist uns ja, oder vielen von uns, bekannt bis gut bekannt, das ist der erste Teil. Dann kommt ein absoluter Mittelteil, der ganz anders wieder aufgebaut ist. Da geht es um die Tora, um die Worte Gottes. Schön, immer im Gleichklang, sechsfach mit doppeltem Schluss am Ende, ist der zweite Teil. Und dann tatsächlich kommt ab Vers 12 nochmal ein dritter, bekenntnishafter Teil. Das heißt, allein der Dreieraufbau hat die Leute immer schon fasziniert. Und wenn wir uns diesen ersten Teil einmal anschauen, dann entdecken wir, dass hier tatsächlich die Schöpfung in einer ganz besonderen Weise beschrieben wird. Die Schöpfung wird im Gegensatz zu allen Religionen drumherum nicht vergöttert, sondern sie ist von Gott. Sie ist kein Götze, den man anbetet, sondern durch sie stößt man auf den einen Gott. Sie hat also in sich selber, in der Verkündigung selber, trägt sie, und das wird so gut im Psalm 19 gesagt, trägt sich in sich selber einen Verkündigungsauftrag. Die Schöpfung hat einen Job, sie hat einen Verkündigungsauftrag. Und immer das Wort Verkündigung kommt, dann denken wir sofort, das ist natürlich gar nicht so einfach, wenn man eigentlich nichts sagen kann und doch was sagen soll. Und weswegen beschreibt das hier Psalm 19 so stark, dass eine universale Verkündigung wortreich, wortlos durch die Schöpfung geht. Und diese Kombi wortreich, obwohl komplett wortlos, so viel zu sagen, ist unglaublich. Ein Blick in die Schöpfung und sie redet, obwohl sie nichts sagt. Ein Blick in die Wunder Gottes und überall wird gesprochen. Aber sie hören keine Worte, oder doch? Doch, sie hören Worte. Und, sagt der Psalmist, der Clou ist, diese Sprache ist universal. Die kann jeder, egal ob im Norden, Süden, Osten, Westen, groß, klein, alt, jung, jeder kann die Sprache. Sie muss nicht gelernt werden. Es wird überall verstanden und so. Ist tatsächlich das wirklich was Fundamentales zu begreifen? Schöpfung ist kein Götze. Schöpfung ist auch nicht irgendwie passiv, ohne startendes Subjekt entstanden. Schöpfung hat einen Schöpfer und der Schöpfer hat eine Botschaft hineingelegt und die Botschaft geht universal seit Jahrtausenden in sein Universum hinein. Das allein ist natürlich schon traumhaft. Und jetzt spezifiziert unser Autor, der David, und sagt, ich nehme ein Beispiel raus aus diesem riesigen Feld der wortreich wortlosen Schöpfung, die da am Verkündigen ist, was das Zeug hergibt, und konzentriere mich auf einen Schöpfungsgegenstand. Ich konzentriere mich auf die Sonne. Und wer die Sonne ins Visier nimmt, dann wissen wir bis heute, dass natürlich in der umweltliegenden Religion, das war natürlich ein Supergott, das war ja klar. Aber im christlichen Glauben ist sie, wie gesagt, kein Gott, sie ist eine Setzung des Allmächtigen. Der Allmächtige hat sie gesetzt und hat eine Ordnung geschaffen. Und jetzt beschreibt nun hier unser Autor in besonderer Weise diese Sonne. Sie wird gekennzeichnet als von Kosmos, von Ordnung bestimmt. Und sie bekommt einen ganz erstaunlichen Titel. Sie ist nämlich der Bräutigam. Und der Bräutigam hat ja in der ganzen Tradition schon des Alten Testaments eine starke Rolle. Der Bräutigam freut sich, ist ein Bild für übersprängliche Freude, und er zieht seinen Weg. Das ist auch kein Datterkreis, der kann auch geradeaus gehen, der ist in der vollen Kraft, der hat alles voll da und zieht seine Spur ganz genau durch und geht kraftvoll wie ein Held zweite Beschreibung, wie ein Held seinen Weg, stark, strahlend, nichts bleibt vor ihm verborgen, zieht er seine vorgegebene Spur. Das ist ein wunderschönes Bild. Und jetzt natürlich klar, in der neutestamentlichen Fundamentaltheologie landen Sie bei Johannes 8, Vers 12. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und es gibt eine Menge Lieder. Jesus, die Sonne, das strahlende Licht. Natürlich. Jetzt geht nochmal eine ganz andere Sonne auf. Nicht nur diese kleine Sonne, die da ein bisschen rum ist, sondern jetzt geht nochmal eine ganz andere Sonne auf. Die Sonne aus Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht für Israel. Nein, nein, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln, es kann nichts verborgen bleiben. Der wird nicht mehr wandeln in der Finsternis. Er wird das Licht des Lebens haben. Da sind ja nicht erst wir drauf gekommen. Es gibt einen uralten Adventschoral. Nun komm, der Heiden Heiland. Ich weiß ob nicht, ob 3,8 mit mir zumindest den Titel noch kennen. Also, nun komm, der Heiden Heiland. Ist auch schon ein halbes Jahrtausend alt, alles okay. Aber dort heißt es erstaunlicherweise in einer Interpretation vom Psalm 19, jetzt von dem Heidenheiland, von der Sonne, von Jesus, heißt es da, er ging aus der Kammer sein, also aus dem Zelt hier raus, wo er drin ist, die Sonne ist ja in diesem Zelt, und dann dem königlichen Saal so rein, Gott von Art und Mensch ein Held, sein Weg er zu laufen eilt. Die Sonne aus Psalm 19 ist der Christus, der auftritt und seine heilsgeschichtliche Spur entsprechend der Ordnung Gottes zieht. Das ist Fundamentaltheologie. Wunderschön. Ach, jetzt haben wir noch mehr Strophen. Wir haben ja noch die zweite Strophe. Die zweite Strophe, die ist ganz bewusst in die Mitte gesetzt. Die Mitte hat das Gewicht. Die Mitte hat den Schwerpunkt. Und jetzt in der Mitte tatsächlich erleben wir völlig überraschenderweise erst einmal, wir waren gerade auf Schöpfung, maximal noch in Johannes 8, 12, in der christologischen Deutung Jesus, die Sonne, und sind plötzlich im zweiten Teil mittendrin in einem Hymnus auf die Kraft, die Schönheit, die Wirkmächtigkeit der Torah des Wortes Gottes. Haben Sie gezählt? Sechsmal kommt eine Formulierung, das Gesetz des Herrn, das Zeugnis des Herrn, die Befehle des Herrn, die Gebote des Herrn, die Furcht des Herrn. Sechsmal. Und dann als Finale ein Doppeldoppler. Also zwei einmal zum Schluss heißt es dann und am Ende dann, sie sind köstlicher als Gold und nochmal Spezialgold, feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigsahne. Das heißt, da wird so eine Finalstrophe als siebtes drüber gesprochen. Und haben Sie auch gesehen? Jetzt ist nicht mehr von Gott die Rede. Im ersten Teil bei der Schöpfung war von Gott die Rede. Jetzt im zweiten Teil kommt die Spezifikation. Wer kommt jetzt? Das Gesetz des Herrn. Jetzt wird's spezifischer. Jetzt sind wir woanders. Jetzt sind wir bei dem berühmten Gottesnamen, bei dem Namen aller Namen. Gott, das kann man überall sagen. Gott, da muss man noch gucken, wen man gemeint hat. Gott, da muss man noch schauen, wie was man das fühlt. Aber jetzt im Teil 2, jetzt sind wir bei dem berühmten Tetragramm, bei diesen berühmten vier heiligen Buchstaben, bei dem Buchstaben, bei dem wir bis heute nicht wissen, wie wir sie vernünftig aussprechen sollen. Jehova, Jahwe oder sonst irgendwie, am besten das muss wirklich bleiben. Und nehmen genau das, was hier auch steht, diese Versuchung, es zu umschreiben, indem man das Ersatzwort einsetzt, das Wort Herr, Kyrios, Adonai. Und neutestamentlich wissen wir, wer dieser Herr, wer dieser Kyrios, wer dieser Adonai, wer diese Offenbarung des allmächtigen Gottes ist. Wie jetzt tatsächlich an den allgemeinen Begriff Gottes, jetzt Fleisch, Konkretion drankommt. Jetzt kommt in diesem Namen des Herrn der eine, Jesus. Herr ist Jesus der Christus. Und das ist die Mitte. Sechsmal taucht hier der Name Herr auf, das siebte Mal, wer alles zählen kann, dann am Ende in Vers 15 als allerletzten Satzteil in diesem Psalm. Jetzt wird es natürlich spezifischer. Erinnern Sie sich? Das haben die Reformatoren wunderbar erkannt. Wir sind ja in der fundamentaltheologischen Skizze. Das haben die Reformatoren wunderbar erkannt, dass im einen es eine Revelatio Generalis gibt, eine grundsätzliche Offenbarung ist die Offenbarung in der wortlos wortreichen Schöpfung. Da gibt es eine Offenbarung, die geht ins ganze Universum, die wird überall verstanden und die ruft zum Schöpfer, zum allmächtigen Gott. Aber im zweiten Teil haben sie die zweite Form der Offenbarung, die Revelatio Specialis. Und da brauchen sie jetzt Buchstaben, da brauchen sie jetzt Worte, da brauchen sie jetzt einen Text. Da kommt jetzt die Tora, da kommt das Gesetz. Wunderschön beschrieben, sechsfach, siebenfach, mit diesen Ausdrücken, mit den Eigenschaften, die alles Eigenschaften Gottes sind. Und alle Eigenschaften Gottes sind Eigenschaften der Bibel. Die Perfektion der Tora, die Freude an Tora, das wird beschrieben. So, jetzt haben wir also einen zweifachen Verkündigungsweg, die Revelatio Generalis, die Schöpfung, und die Revelatio Specialis, sein Wort. Und damit landen wir dann tatsächlich beim lebendigen Gott, bei dem spezifischen Gott, bei dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Bei dem Gott, der in sein Volk einen Satz hineingesagt hat. Und wir merken jetzt schon, welche Bedeutung dieser Satz bekommt. Nämlich der Satz aller Sätze des auserwählten Volkes Israel lautet: Höre, Israel. Die müssen hören. Denn nur wenn sie hören können, wortlos, wortreich, die Schöpfung, oder zugespitzt, konkret, die Tora. Nur dann habe ich eine Chance, in der Offenbarung dem einen zu begegnen, nämlich dem lebendigen Gott. Hören ist Leben. Hören ist Leben. Hören ist Leben. Wer hören kann, wer aufnehmen kann, der hat gewonnen. Der hat einen Zugang zum lebendigen Gott. Nachfolgeexistenz, wenn Sie schon mal wissen wollen, Nachfolgeexistenz ist immer Hörexistenz. Also wer in der Nachfolge Jesu lebt, lebt immer im Hören. Anders geht gar nicht. Wir können gar nicht erst leben. Denn so offenbart sich der Gott, der Sache als Herr Jesus Christus sich mir kundgetan hat. Er redet wortlos, wortreich, spezifisch, konkret in seiner Tora. Haben Sie es gemerkt? Teil 1, also Gott. Teil 2, der Herr. Und wo bin ich? Ich bin noch gar nicht drin. Ich tauche noch gar nicht auf. Ich, der Glaubende, das ist das Wichtigste. Tauche noch gar nicht auf. Doch, ich taufe auf. Aber erst im Teil 3. Im Teil 3 komme ich dann endlich zu Wort. Und zwar in diesem wunderschönen Possessivpronomenteil. Jetzt ist mein und dein. Also, mein Herz, mein Wort, dein Gott, dein Knecht. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir in der Beziehung angekommen. Teil 1, Gott. Teil 2, der Herr. Teil 3, dein Knecht, mein Herr. Jetzt ist die Zuspitzung, die Konkretion. Jetzt sind wir bei uns. Und was sagt jetzt dieser Glaubende? Was sagt jetzt dieser Knecht? Was sagt jetzt dieser David? Dieser David sagt natürlich, dass das für ihn das größte Glück ist, dass er da angekommen ist. Dass er bei diesem Gott, diesem eindrücklichen, mächtigen Gott, in der Weise angekommen ist. Nein, er sieht sich nicht in einer Ungebrochenheit, er sieht sich nicht in einer Perfektion innerhalb des Schöpfungsraumes, irgendwie einer Idealisierung, sondern erstaunlicherweise spricht dieser Glaubende von einem riesengroßen Problem, das er hat. Er sagt nämlich: Wer kann merken, wie oft er fehle, verzeihe mir die verborgenen Sünden. Ich, der ich mich zu dir hinwende, ich, der ich deine Stimme gehört habe, ich bin eigentlich gar nicht geeignet dazu. Je mehr ich mich auf deine Stimme, auf das wortlos wortreiche und auf das konkret spezifische Hören und Reden einlasse, desto mehr merke ich, du bist der ganz andere. Aber freundlicherweise hast du dich mir zugewandt. Und jetzt bin ich dein Knecht. Ich bin dein Knecht. Ja, es gibt Menschen, die sehen das anders, das weiß David, das wissen alle Glaubenden. Die anderen werden hier beschrieben als die Stolzen. Die Stolzen, das sind die, die eben eine andere Abbiegung gekriegt haben, wir kommen gleich noch drauf, die nicht bei dem dritten Teil gelandet sind, bei dem David für sich gelandet ist, die einen anderen Zug in ihrem Leben gewählt haben. Und er, David, er will dann nicht mit dabei sein. Er sagt, ich bin Knecht, ich gehöre in eine unmittelbare Abhängigkeitsbeziehung zu diesem ganz spezifischen Herrn und diesem grundsätzlichen Gott. Und dieser Gott ist für mich zweierlei. Er ist mein Erlöser, so hört er auf. Du bist mein Erlöser. Das berühmte Ausdruck, den Sie kennen aus dem Buch Ruth, aus anderen Passagen, Propheten Jesaja, der Goel, der Löser, der Erlöser. Neutestamentlich ist das, was Jesus Christus getan hat. Und du bist nicht nur mein Goel, mein Erlöser, du bist auch mein Fels. Beide Vokabeln vom Goel, als auch die Vokabel vom Löser, vom Felsen, sind beides Mose-Vokabeln. David nimmt hier wieder überraschenderweise, wir haben schon mal gehabt, Angeld an Mose. Er hatte den Felsausdruck, den findet er im 5. Buch Mose, im Testament des Mose. Und den Erlöserausdruck, den findet er im 2. Buch Mose. Beides nimmt er von Mose, das ist mein Bekenntnis. Du bist mein Fels, du bist mein Erlöser. Und jetzt rede ich mit meinem Mund und mit meinem Herzen zu dir, meinem Gott. Ach, haben Sie den roten Faden? Es gibt zwei rote Fäden, die alle drei Teile verbinden. In allen drei Teilen wird erstens geredet. In allen drei Teilen wird geredet. Es ist nur die Frage, wer redet. Teil 1 redet wortlos, wortreich die Schöpfung. In Teil 2 redet sehr deutlich und spezifisch die Tora. In Teil 3 rede ich, der Glaubende. Und was ist der zweite rote Faden? Der zweite rote Faden, der ist jetzt in der deutschen Übersetzung ein bisschen schwieriger zu erkennen. Der zweite rote Faden, es ist überall hell. Es ist überall hell. In Teil 1 ist klar, da ist ja die Sonne. Boah, das ist hell. Das ist ja klar. Aber das Licht der Sonne, das zeigt natürlich auch innerhalb jetzt des zweiten Teils, nämlich in der Beschreibung der Tora, da heißt es dann in Vers 9d, er hat mir hell erleuchtete Augen gegeben durch die Tora. Und in 12a, ganz selten, in ganz wenigen Übersetzungen, ich weiß nicht warum, bei den meisten heißt es da irgendwas mit, auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen, da heißt es eigentlich auch, lässt dein Knecht durch sie hell sich werden, er wird hell, überall ist Licht. Haben Sie genug Facetten? Was für ein wunderschöner Text, an dem wir die Grundlagen unseres Glaubens erleuchten können, erklären können. Was heißt das denn für uns? Was sind denn unsere Fundamente, auf denen wir stehen, mit denen wir jetzt so unterwegs sind? Was sind die denn? Unsere Fundamente sind zuallererst, dass ich einen Alternativstart gewählt habe, der mich zur Bekehrung geführt hat. Ich habe einen Alternativstart gewählt, der mich zur Bekehrung geführt hat. Denn das, was hier im Psalm 19 steht, ist genau das Gegenstück zu dem, was Paulus im Römerbrief in Kapitel 1 sagt. Man steht vor der Schöpfung als Mensch, und sie ist wortreich, wortlos am Verkündigen. Und jetzt ist die spannende Frage, was geschieht denn mit dem, was ich da höre? Und jetzt gibt es ganz offensichtlich zwei vollkommen verschiedene Wege, die ich aus dieser Botschaft der Schöpfung bei mir ankommen lassen kann. Die Botschaft der Schöpfung ist immer die gleiche. Die Frage ist, wie ich sie höre und wie ich darauf reagiere. Ich kann reagieren, wie es Paulus in Römer 1 in den Versen 19 fortfolgende im Anschluss an Psalm 19 formuliert. Und jetzt hören Sie mal, was passiert in Römer 1, 19. Da heißt es nämlich, was man von Gott erkennen kann. Was man von Gott erkennen kann, das ist ja unter Ihnen offenbar. Sag, guck dich doch um. Gott hat es Ihnen offenbart. Er hat es ihnen kundgemacht. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft, seine Gottheit, die wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken. Psalm 19. Wenn man sie denn wahrnimmt. Ach so. So dass sie jetzt keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, durch die wortlose, wortreiche Verkündigung, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen. Sie haben ihm nicht gedankt. Sie sind dem Nichtigen verfallen. In ihren eigenen Gedanken, ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für unglaublich weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere, all der Götzenbilder moderner und antiker Ideologien und Weltanschauungen. Das passiert mit der Schöpfung. Ist es bei Ihnen passiert? Nein. Ist ja gerade nicht passiert. Merken Sie, Sie sind irgendwo anders abgebogen. Sie sehen die gleiche Schöpfung und irgendwo sind Sie anders abgebogen. Sie sind anders abgebogen. Das heißt, das, was wir sehen, ist genau dasselbe. Das, was bei uns bewirkt, ist komplett konträr. Der eine sieht die Schönheit, die Kraft der Schöpfung mit all dem, was dazugehört, im Makrokosmos, im Mikrokosmos, wo man hinkommt, traumhaft, und sagt, es kann keinen Gott geben. Und anders steht dafür und sagt, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen, durch dein Allmachtswort, dann stehe ich da und kann nur singen, wie groß bist du? Was denn passiert? Was denn passiert? Da muss doch was passiert sein. Wir gucken doch beide dasselbe an. Und der biblische Kontext sagt, das Aufnahmeorgan für diese Wahrheit ist mein Herz. Ist mein Herz. Und jetzt in dieser besteuerten Ambivalenz, aber die gehört einfach dazu, das ist ein bisschen anstrengend für unseren Kopf, aber das macht nichts. Gilt ja diese Doppelung für mein verfinstertes Herz, kann ich nichts. Paulus, 2. Korintherbrief, der Gott dieser Welt, das ist der Böse, der Satan, der hat ihnen das Herz verfinstert, zugekleistert, stockdunkel. Dafür kann ich nichts. Und gleichzeitig gilt, ich bin für mein verfinstertes Herz absolut eigenverantwortlich. Ich bin für mein verfinstertes Herz absolut eigenverantwortlich. Der Hörvorgang, die Hörverantwortung, die Hörmöglichkeit, die ist da. Römer Kapitel 10. Sie können hören, das Volk kann hören. Und deswegen tragen Sie die Verantwortung, dass Sie aus dem Hören den falschen Schluss gezogen haben. Und umgekehrt sitzen Sie und euch heute da und sagen, mein Gott, was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk ist es, wenn mein Herz, wenn mein Leben, wenn meine Existenz, wie ich hören konnte und auf das Hören zum Leben gekommen ist. Ich danke dir für das Vorrecht, durch Hören zu dir gekommen zu sein. Ich nehme zum einen die wortlose, wortreiche Sprache der Schöpfung auf und gehe auf den Schöpfer zu und erlebe dann in Teil 2 die Dechiffrierung in seinem Wort und begegne Jesus Christus. Ich darf hören. Sie sind zum Glauben gekommen. Ich bin zum Glauben gekommen. Sie konnten hören. Ich kenne ja einen ganz großen Teil von Ihnen, die ich nicht sehe, die kenne ich noch viel weniger. Aber ich bin absolut überzeugt davon, dass auch heute Morgen es zwei große Parteien gibt, die diesem Gottesdienst, dieser Predigt folgen. Dass auch heute Morgen genau dieses Phänomen traumhaft und furchtbar passiert. Traumhaft und furchtbar passiert. Dass wir alle miteinander dasselbe anschauen und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und die einen werden sagen, lass mich in Ruhe mit diesem christlichen Glauben und diesem Gott. Und die anderen sagen, ich sehe ihn. Ich nehme ihn wahr in der Schöpfung und ich stoße auf Jesus Christus, den Kern. Wenn das auch nur ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen in ihrem Kopf und Herz in diesem Augenblick präsent ist, dann bitte ich um ihrer selbst willen. Töten Sie diesen Hörvorgang nicht ab. Bitte töten Sie ihn nicht ab. Ziehen Sie aus diesem gnadenvollen Öffnen für Gottes Wahrheit und Schönheit nicht die falsche Konsequenz. Ziehen Sie jetzt nicht den Stecker und bleiben im alten Siff und landen in der Welt von Römer 1, 19 fortfolgende. Sondern spüren Sie es, dann ist es Ihre Chance, Ihre Möglichkeit, Ihr Geschenk, zu sagen, mein Gott, ich lande, oh Gott sei Dank, in der Welt vom Psalm 90. Ich wende mich dem Schöpfer zu und im Schöpfer wende ich mich Jesus Christus, der Sonne zu, seinem Sohn, meinem Retter. Und viele, ganz viele mit mir werden an diesem Morgen sagen, ich danke dir, mein Gott, dass ich hören durfte. Ich danke dir, für den Alternativstart zur Bekehrung, der die Basis meines Lebens ist. Der eine Gedankengang. Der zweite Gedankengang ist ja, springt einem ja ins Auge, ist, es gibt eine absolute Wortmitte der Nachfolge. Eine Wortmitte der Nachfolge. Im wunderbaren, dekodierten, dechiffrierten Reden Gottes angekommen, höre ich ihn in seinem täglichen Reden. Ich darf da zu Hause sein, ich darf das pflegen, ich darf da wohnen. Ich bin nicht im diffusen, wortlos, wortreichen Schöpfungsreden stehen geblieben. Ich bin zum dekodierten Klartext vorgestoßen. Er hat es mir gesagt, er hat es ihm gesagt. Er ist zu verstehen in seinen Worten. Und wenn Sie das noch einmal auf sich wirken lassen, dann nimmt der Autor, dann nimmt David uns hier mit hinein. Und allein indem er 6, 7, 8 verschiedene Ersatzworte für Torah nimmt, will er die Fülle, die Schönheit, die Göttlichkeit demonstrieren. Und dann eben alle Eigenschaften, die die Schrift, die Torah, die Bibel hat, sind ansonsten der Bibel Eigenschaften Gottes selber. Also Vollkommenheit, Zuverlässigkeit, Gradlinigkeit, Lauterkeit, Reinheit, Wahrheit, Wert, das Gold, alles Eigenschaften Gottes, alles Eigenschaften. Das heißt, wenn Sie in die Bibel eintreten, treten Sie in die Unmittelbarkeit des lebendigen Gottes, in seinen Charakter ein. Zur Bibel kommen heißt zu Gott kommen. Zur Bibel kommen heißt zu Jesus Christus kommen. Zum Wort kommen heißt zu Jesus kommen. Ganz unmittelbar. Und dieser Vorgang, der hat nun tatsächlich Wirkung. Es wäre ja schon traumhaft schön, wenn der Autor uns 6, 7 Mal beschreibt, wie die Bibel ist. Die Bibel ist vollkommen und zuverlässig und gradig und lauter und rein und wahrhaftig. Wunderbar, das wäre ja auch schon richtig gut. Aber jetzt sagt er jedes Mal, was diese Eigenschaft, die Bibel / Gott ist, bei Ihnen und bei mir bewirkt. Verstehen Sie, jetzt gehe ich also zur Bibel hin und dann läuft das Rabbi runter und ich gehe raus wie rein. Nein, ich gehe nicht raus wie rein. Die Bibel hat eine Wirkung. Sie können, ich sage es mal ganz einfach, Sie können eine wirkmächtige Woche buchen. Eine wirkmächtige Woche buchen. Eine Woche der Wortwirkung. Sie lassen diese Worte auf sich ein mit Vollkommenheit, Zuverlässigkeit, Gradlinigkeit, Lauterkeit, Reinheit, Wahrheit. Und was kriegen Sie? Haben Sie es gelesen, was Sie kriegen? Sie kriegen Erquickung der Seele, Weisheit für Einfältige, Freude für ihr Herz, Augen voller Licht, bleibende Gottesfurcht, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das wird ja mal eine Woche. Sehen Sie, ganz einfach. Gott sagt, ich habe Wirkung. Du darfst dich meiner Wirkung aussetzen. Nimm meine Worte, die vollkommen zuverlässig, gerade nicht lauter rein wahrhaftig sind, und sie werden bei dir eine Wirkung haben. Mein Gott, ich liebe diese Wirkung. Ich weiß, was Sie als Lieblingswirkung der Bibel haben. Aber nein, diese Wirkungen, die schon da sind, sind doch unglaublich. Erquickung der Seele. Das schöne alte Wort von Erquickung. Ich weiß nicht, wann die Vokabel endgültig verschwinden wird, aber bisher ist sie ja noch da. Etwas erquickt mich. Allein schon im Kuh ist da Leben drin, nicht wahr? Das ist unglaublich. Es erquickt mich. Die Bibel erquickt meine Seele. Meine Seele, meine zusammengedrückte, gedemütigte, müde, angespannte, gestresste, sündige Seele. Und dann komme ich zu meinem Gott und dann ist das wie Duschen. Nach einem heißen Sommer, kommt wieder. Nach einem heißen Sommertag. Das erquickt sie. Ich krieg Weisheit. Weisheit in meiner ganzen Einfalt, in meiner Begrenztheit. Wie oft hatte ich schon diese Erfahrung, die haben Sie auch gemacht, diese Erfahrung, die uns immer wieder gesund demütigt, dass ich dachte, ich habe das Nonplusultra. Also jetzt ist wirklich, das ist so durchdacht, so super, nur so kann es gehen. Und drehe ich mich einmal um, Gott sagt, nee, so ist besser. Und dann stehe ich da und muss sagen, er hat recht. Er hat einfach recht. Und dann bin ich da und erlebe Weisheit für Einfältige. Oh mein Gott, ich brauche dich mit dieser Weisheit für Einfältige und Freude. Wer kann nicht Freude für sein Herz brauchen? Ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt quasi so dermaßen drüber sind, dass wir uns alle deckeln müssen. Sondern wir brauchen Freude für unser Herz. Nicht Fröhlichkeit, das ist auch nett. Aber Freude ist eine ganz andere Power. Die kommt aus der Quelle Gottes. Augen voller Licht, Augen voller Licht. Bleiben in der Gottesfurcht, nicht abhauen. In der Gerechtigkeit der Wahrheit bestimmt sein. Wollen Sie eine wirkmächtige Woche? Eine Woche der Wortwirkung. Genug weh? Eine Woche der Wortwirkung. Buchen Sie eine Woche der Wortwirkung kostenfrei, indem Sie ihm begegnen in Vollkommenheit, Zuverlässigkeit, Gradlinigkeit, Lauterkeit, Reinheit, Wahrheit. Alles da. Oh mein Gott, das ist mein Schatz. Das ist mein Schatz. Das ist meine Basis. Das ist mein Fundament. Teil 2. Fundament Teil 1. Ich habe die Alternativkurve gekriegt und konnte und durfte, Gott sei es gedankt, mich bekehren. Fundament Teil 2. Ich buche wortwichtige Wochen. Fundament Teil 3. Ich bekenne meinen Glauben. Teil 3, das große Credo am Schluss. Jetzt wird's ganz persönlich. David kommt in die Gegenwart dieses Gottes und sagt ihm, wie er sich jetzt, ich sag's mal ganz einfach so, wie er sich jetzt fühlt, wie es ihm bei seinem Gott geht. Denn jetzt kommt ja der Possessivteil. Ja? Die Phase der Possessivpronomen. Mein, dein, dein, mein, dein. Jetzt wird's ganz eng. Jetzt du und ich, nur du und ich. Oder neutestamentlich gesprochen, der Christus in mir und ich im Christus. Jetzt ist nicht mehr nur die große Schöpfung und der geschichtsmächtige Herr. Jetzt ist er mein Erlöser und er ist mein Fels und ich bin dein Knecht. Oh mein Gott, ich kann das dir so nur so sagen, dass ich dir unendlich danke, dass du mit deiner Gerechtigkeit in mein Leben hineingetreten bist, sagt uns hier der David. Und du weißt, was für eine gebrochene, schwierige Persönlichkeit ich bin. Und das, was ich jetzt gerade dir sage, dass das mit all der Sündhaftigkeit in mir, die da ist. Ja, ich gehöre nicht mehr zu diesem Stolz. Ich bin woanders, aber bin deswegen noch nicht perfekt. Ich berge mich jetzt mit all meinem Wissen und meiner Gebrochenheit bei dir, meinem Gott. Und bei dir, meinem Gott, da darf ich jetzt sein. Da darf ich sein. Ganz anders leben. Und tatsächlich wissen, du bist mein Fels, du bist mein Erlöser. Was kann ich jetzt nur tun? Und jetzt kommt etwas, was relativ selten in der Bibel ist. Relativ selten. Die meisten sprechen davon, und das ist auch so ein altes Wort, was irgendwann verloren geht, nämlich, dass der David sich neu seinem Gott weiht. Das ist ein Weihetext. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Es ist ein Übergabetext. Es ist ein Weihegebet. Es ist ein ganz persönliches Credo, Herr des David. Das ist das dritte Fundament. Ich ganz persönlich mit meinem Gott, mit meinem Herrn, mit meinem Jesus. Und sie mit ihrem Gott, mit ihrem Herrn, mit ihrem Jesus. Ich weihe mich dir. Nein, ich bin nicht perfekt. Aber ich will nicht woanders sein. Nein, ich habe mächtige Herausforderungen, sie auch. Aber ich gehe zu dir. Ich habe in dir meine Gerechtigkeit. Ich habe in dir meine Erlösung. Ich habe in dir meinen Felsen. Jetzt weihe ich dir mein Reden, meine Antwort auf dein wunderschönes Reden. Kommunikation, wenn das Wort nicht so störrisch wäre, wäre es ein Schlüsselbegriff. Aber dieses tatsächlich miteinander reden, im Gespräch sein, das ist Psalm 19. Schöpfung, Torah, mein Herz und mein Mund. Ach, zum Thema Fundamentaltheologie, hätte ich es doch fast vergessen. Nein, stimmt nicht, war so geplant. Das, was wir jetzt haben beim Stichwort Fundamentaltheologie, da kriegen wir alle einen Schock. und denkt, das hört sich ja stürmisch an. Ist auch. Und wenn ein deutscher Theologe zur Fundamentaltheologie greift, dann ist es meistens ein mehrbändiges Werk mit vielen tausend Anmerkungen und unter 1500 Seiten macht es da kein Deutscher. Und jetzt merken wir was, merken Sie was? Das ist ja kein fundamentaltheologischer Vortrag. Was ist denn Psalm 19? Was ist denn Psalm 19? Zwei Hymnen, ein Credo. Ach so. Zwei Hymnen, ein Credo. Das Ganze ist ein, das ist ein Gottesdienst. Das ist ein Gottesdienst. Und da sind Sie jetzt tatsächlich mit mir am Ende angekommen, im Römerbrief Kapitel 12. Dass uns das Paulus ja so wunderbar sagen kann. Ich ermahne euch nun, liebe Schwestern und Brüder, dass ihr euer Leben hingebt als ein Opfer, Weihe. Das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernunftgemäßer Vortrag über Fundamentaltheologie. Das sei euer angemessener Gottesdienst. Zwei Hymnen, ein Credo. Und mit diesen fundamentalen Hymnen und dem Credo segne sie Gott in dieser Woche. In diesem Wissen, oh Gott, ich danke dir, dass ich abbiegen durfte. Abbiegen durfte und mit der Bekehrung bei dir gelandet bin. Oh mein Gott, ich danke dir für die wirkmächtigen Worte, die du in dieser Woche in mein Leben hineingibst. Das ist meine Mitte. Und ja, mein Gott, gerne. Gerne, gerne, gerne weihe ich mich dir wieder aufs Neue. So feiere ich mit zwei Hymnen und einem Credo meinen Gottesdienst. Kommt, wir beten ihn an. Herr Jesus Christus, zuallererst wollen wir unser Herz hinwenden und ausrichten auf dich, und in unserem inneren geistlichen Sinn dir die Menschen bringen, die uns auf dem Herzen liegen, die dich noch nicht erkannt haben. Wir bitten dich so sehr, dass du es ihnen schenkst, dass sie deine Sprache verstehen, deine grundsätzliche Sprache und deine spezifische Sprache. Hol sie raus aus der Finsternis des Herzens und lass sie so klug sein auf diesen Impuls ihres Herzens mit Hinwendung zu dir zu reagieren. Herr, ruf Menschen zu dir. So hast du es ja bei uns auch getan. Und wir danken dir dafür, dass wir hier stehen und dich anbeten dürfen, weil du uns diese Alternativentscheidung geschenkt hast und wir uns bekehren konnten zu dir, dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde und dem Erlöser in Jesus Christus. Wir beten dich an. Und danke, dass wir auch jetzt eine Woche der Wortwirkung erwarten dürfen. Und wir brauchen alle miteinander in der Mitte unserer Nachfolgeexistenz solch eine Woche der Wortwirkung. Komm du mit deinen wunderbaren, göttlichen Worten in unserem Leben an und schaff du das, was du uns hier zugesagt hast. Und wir stehen gemeinsam und auch einzeln vor dir und sagen es dir mit Kopf und Herz und allem, was wir sind. Wir weihen uns dir aufs Neue. Du bist unser Herr, unser Erlöser, unser Fels, unser Ein und Alles. Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, im Geist, der in uns Wohnung genommen hat, wir beten dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.